Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Internationale Stadt Ulm hier bei FreeFM. Wenn ich durch die Innenstadt spaziere, tut mein Gehirn oft etwas, das ich am liebsten abstellen würde. Es sortiert Menschen ein in Schubladen. Oft, da bin ich mir sicher, mache ich das ganz unbewusst und manchmal ertappe ich mich dann doch dabei und fühle mich ganz schäbig. Und ich bin nicht alleine damit, denn wir alle tragen Vorurteile in uns. Einer, der sich schon eine ganze Weile damit beschäftigt, ist Horst Knöpfel. Er sitzt mir hier im Studio gegenüber und ist damit mein erster Live-Gast in der Podcast-Reihe. Hallo, Herr Knöpfel.
Hallo, Frau Strauß. Vielen Dank für Ihre Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Dann stellen Sie sich doch gerne erstmal vor.
Ja, mein Name ist Horst Knöpfel. Ich bin Referent des Diakonischen Werkes Württemberg, dort in der Abteilung Migration und internationale Diakonie. Und bin hier in Ulm zuständig für die sogenannte Fachstelle Interkulturelle Orientierung, allerdings für den gesamten Sozialraum Ostwürttemberg-Oberschwaben.
Sie haben uns heute ein Thema mitgebracht, und zwar Anti-Bias. Was bedeutet das denn überhaupt?
Also Anti-Bias meint, wenn man es direkt übersetzt, gegen Schieflagen. Bias bedeutet im Englischen Schieflage, Voreingenommenheit, auch Einseitigkeit.
Anti-Bias meint ja auch einen Ansatz. Was
genau
meint denn der?
Ja, der Anti-Bias-Ansatz wurde Anfang der 80er Jahre von Louis Derman Sparks und Carol Brunson Phillips in den USA eigentlich für den Elementar- und Primärbereich entwickelt. Der Ansatz ist inspiriert von der Social Justice-Bewegung und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA. Anfang der 90er Jahre kam der Ansatz dann nach Südafrika. Und man hat dort diesen Ansatz benutzt, um die Verwerfungen am Ende der Apartheid für die Erwachsenenbildung weiterzuentwickeln. Und nach Deutschland, und dann dreht sich der Kreis, kam der Ansatz Anfang der 90er Jahre über das vom Verein INCOTA aufgesetzte Projekt Vom Süden lernen. Anti-Bias-Arbeit ist einer der wichtigsten Ansätze in der antidiskriminierenden Bildungsarbeit. Vielleicht noch ein paar Grundsätze. In der Anti-Bias-Arbeit wird davon ausgegangen, dass Diskriminierung nicht allein von Vorurteilen Einzelner ausgeht, sondern auf vorherrschenden gesellschaftlich geteilten Bildern, Bewertungen und Diskursen basiert. Der Ansatz thematisiert auch auf die Funktion von Vorurteilen und zeigt an diesen auf, dass das von verschiedenen Seiten verständlicherweise angestrebte Anliegen der Vorurteilsfreiheit nicht realisierbar ist. In der Anti-Bias-Arbeit ist, dass wir uns selber unserer eigenen Vorurteile bewusst werden und auf dieser Grundlage dann diskriminierendem Handeln, was wir erleben, entgegenzuwirken. Und die Grundannahme des Ansatzes besagt, dass jeder Mensch Vorurteile hat und diese nicht als individuelle Fehlurteile zu sehen sind, sondern in der Gesellschaft als Ideologien institutionalisiert sind und von Subjekten erlernt werden.
Und was würden Sie sagen, was sind das für Strukturen, die dahinter liegen?
Die Strukturen sind im Grunde genommen Haltungen von Bezugsgruppen, also dort, wo ich sozialisiert worden bin, dort, wo sich mein Lebensmittelpunkt befindet und natürlich auch das jeweilige Abbild tatsächlich in gesellschaftlicher Repräsentanz, also sprich Institutionen.
Okay. Und warum beschäftigen Sie sich mit dem Thema? Also wie ist der Ansatz zu Ihnen gekommen? Mhm.
Also ich würde nochmal sagen, nicht zufällig, er hat mich sehr angesprochen. Und im Grunde genommen ist es eine wesentliche Ergänzung zu den Themen, die ich sonst bespiele, nämlich interkulturelle Orientierung, Umgang mit Diskriminierung, Umgang mit Rassismus, auch natürlich mit den Themen Inklusion und Teilhabe. Es ist ein wesentlicher Teil im Grunde genommen meines beruflichen Handelns und ich bin persönlich in einer gewissen Weise auch damit berührt, weil Partnerinnen meiner erwachsenen Kinder haben selbst Diskriminierungserfahrungen machen müssen oder machen die immer noch. Und von daher bin ich einfach auch familiär ein Stück weit damit verbunden. Und ich denke, Anti-Bias-Arbeit ist für mich auch konkrete Gerechtigkeitsarbeit in der Gesellschaft und für die Gesellschaft.
Wie sieht das denn dann konkret in Ihrem Arbeitsalltag aus? Also wie gehen Sie damit bei der Diakonie um und welche Situationen begegnen Ihnen da vielleicht?
Also Themenstellung, die das Thema Schieflage, also Bias und damit verbundene Diskriminierung betreffen, gehören zwangsläufig zu meinen Aufgaben, auch grundsätzlich in vielen Bereichen diakonischer Arbeit oder wohlfahrtspflegerischer Arbeit begegnen uns ja einfach Schieflagen. Wir arbeiten ja oft mit und für Menschen, die selbst konkret von Schieflagen betroffen sind. Neben dieser Bildungs- und Beratungsarbeit, die ich mache, also indem ich praktisch Workshops durchführe, arbeite ich dann auch mit einzelnen Trägern und dort zielgerichtet mit der vielfaltsorientierten Anpassen und teilhabeorientierten Ausgestaltung, und da spielt Anti-Bias-Gesichtspunkte natürlich eine wesentliche Rolle, mit den jeweiligen Diensten und Einrichtungen. Und da geht es immer um Bewusstseinsbildung durch Erfahrung und dann im nächsten Schritt um die Verankerung dieser neu gewonnenen tieferen Erkenntnisse auf struktureller Ebene. Also es genügt nicht nur zu sagen, jetzt habe ich was verstanden, sondern es geht wirklich im Anti-Bias auch darum zu sagen, wie können wir jetzt diese Erkenntnis in praktische Veränderungen ummünzen?
Haben Sie da vielleicht ein lebensnahes Beispiel aus den letzten Monaten, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen?
Also mir würde einfallen, wenn ich zum Beispiel jemanden sensibilisiere, auch eine Institution, ich werde eingeladen, zum Beispiel mit Führungskräften zu arbeiten oder mit hauptamtlich Mitarbeitenden, dann ist der Aha-Effekt zu merken, ich bin ja auch schon mal diskriminiert worden. Aber auch, ich diskriminiere ja auch. Ja? Also dieser Perspektivenwechsel, der sich dann anbahnt, der kann auch in der Tiefe relativ viel Resonanz erzeugen in einzelnen Menschen. Und im nächsten Schritt dann konkret zu schauen, ja, wie müssen wir denn zum Beispiel dann unser Bewerbungsverfahren innerhalb der Einrichtung verändern, dass eben Schieflagen nicht so schnell sich breit machen können, sondern dass Gerechtigkeit dadurch entsteht.
Was Diskriminierung ja oft zugrunde liegt, sind Vorurteile. Was ist denn überhaupt ein Vorurteil und was würden Sie sagen, wer ist davon betroffen? Was mir sofort einfällt, sind zum Beispiel postmigrantische Gruppen, die auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden, aber auch sowas wie Genderfragen, also so dieses binäre Denken, Frauen können dies nicht, Männer können das nicht oder so.
Also vielleicht mal ein Exkurs zum Thema Vorurteile. Vorurteile sind im Grunde genommen eine Art Übergeneralisierung. Ein vorab, und das ist wichtig, wertendes Urteil, das dann meine Handlung, die sich daraus ergibt, leitet. Gegenüber Gruppen, auch unter anderem gegenüber den Gruppen, die Sie gerade benannt haben. Das Vorurteil zeichnet sich durch herabsetzende Einstellungen gegenüber erdachten, sprich konstruierten Gruppen. Also es wird immer eine Konstruktion des anderen vorgenommen. Aber der Weg zum Vorurteil hat Vorstufen. Und die kennen wir in der Regel alle. Das ist eben auch die Basis, auf der dann Anti-Bias-Arbeit ansetzt. Also wirklich über den Weg der Erfahrung. Es gibt die neutrale Kategorisierung von Menschen, die im Grunde genommen nicht wertend ist und Zuordnung von Wahrnehmungsinhalten entsprechen. Es geht einfach darum, wir müssen in einer bestimmten Situation und schnell ein Bild machen und unsere kognitiven Kapazitäten sind im Grunde genommen begrenzt. Dadurch neigen wir alle in einer gewissen Weise zu Kategorisierungen. Im nächsten Schritt werden dann zu diesen Kategorien, die wir durch Lebenserfahrung gemacht haben und dann abrufen in konkreten Situationen, noch Eigenschaften und Verhaltensmerkmale der jeweiligen Gruppen, die von dieser Kategorisierung betroffen sind, mit einem hohen Wiedererkennungswert verbunden. Und aus dem werden dann mehrere Wahrnehmungsmerkmale abgeleitet bzw. konstruiert. Wenn wir dann Menschen in diese Gruppen einteilen, und das ist, glaube ich, sehr interessant, glauben wir, ihr Verhalten vorhersagen zu können und sind durch Vorurteile und Stereotypen in der Lage, sehr schnell unsere Umwelt einzuschätzen und entsprechend zu reagieren. Also im Grunde genommen ist auch der Anteil drin, eine Sicherheit für sich selber zu gewinnen. Diese Prozesse unterliegen im Grunde genommen einer Automatisierung, einer langjährigen und lassen sich bewusst nur schwer kontrollieren. Ja? Und in der Anti-Bias-Arbeit geht es im Grunde genommen darum, genau diese Mechanismen genau zu reflektieren. Es ist dann auch wissenschaftlich relativ gut erforscht, dass diese soziale Kategorisierung damit einhergeht, dass Gruppen, denen wir selber nicht angehören, viel einheitlicher wahrgenommen werden als andere, wie unsere Eigengruppe. Und auf diesem Weg der Kategorisierung im nächsten Stück entstehen so die Stereotypen und dann eben manifeste Vorurteile. Und die betreffen natürlich viele Menschen, aber in besonderer Weise eben als anders definierte Menschen, die in der jeweiligen Situation diese Zuschreibung anderer erfahren. Mhm. Und sozialpsychologisch könnte man sagen, das ist so, sage ich mal, State of the Art. Vorurteile dienen dazu, Reduktion von Unsicherheit zu ermöglichen, also Orientierung, Klarheit zu schaffen angesichts von Komplexität.
Auf der eigenen
Seite, auf der eigenen, ne? Auf ja. der eigenen, die Unsicherheit zu überbrücken. Mhm. Ausblenden von Widersprüchen. Natürlich auch in der Gruppe Herstellung von klarer Zugehörigkeit. Also der andere ist etwas anderes wie ich. Mhm. Es ist eine Vereinheitlichung wir die. Und es ist in manchen Gruppen die soziale Eintrittskarte, zu sagen, wir sind richtig, die anderen sind nicht richtig. Und psychologisch auch Erhalt von einem positiven Selbstbild. Mhm. Also eigene Aufwertung durch die Abwertung von anderen. Verschiebung auch meines Aggressionspotenzials auf eine sogenannte Fremdgruppe und Gefühl von Stärke. Also wir kennen das ja zum Beispiel auch in Kontexten wie Fußballstadien oder Massengruppenphänomene. Und es dient, und da taucht dann der Anti-Bias-Ansatz wieder auf, und auch natürlich auch der Legitimation von Herrschaft.
Und von Gewalt, ne?
Also richtig.
Das klappt auch direkt in meinem
so
Kopf
ist es.
Auf.
Ja, auch dazu. Und deswegen sind eben Vorurteile nicht nur einfach kognitive Verzerrungen und falsche Wahrnehmungen, sondern können, das habe ich gerade versucht nochmal aufzuzeigen, auch eine funktionale Aufgabe für den Erhalt von einer sozialen Gruppe erfüllen. Mhm. Und sie entstehen im Grunde genommen seit den Kindertagen an.
Ja, und seit Kindertagen ist der Umgang mit Vorurteilen auch einfach ein heißes Eisen. Einerseits wird man so reingeboren in eine Welt voll mit Vorurteilen und andererseits möchte man ja auch gar nicht vorurteilsbehaftet sein. Ich habe das Gefühl, dass da auch viel Scham mit eine Rolle spielt. Was ist denn so schlimm an Vorurteilen? Oder an der, ne, an der Wahrnehmung, dass man selbst Vorurteile hat?
Also ich denke, weil es im Grunde, wenn man ehrlich ist, von allen eine geteilte Erfahrung ist, auch manchmal die Scham, die damit verbunden ist, sofern es einem bewusst wird, dass da Scham eine Rolle spielt. Im Grunde genommen psychologisch könnte man sagen, ein Teil meiner Person wird für mich erkennbar. Ich merke das, mir rutscht vielleicht ein Vorurteil raus und ich merke, eigentlich will ich das nicht haben. Und eben dieses nicht so gerne wahrhaben wollen, wie meine Idealvorstellung von mir ist, dadurch entsteht sowas wie eine Gewissensscham mir selbst gegenüber. Ich denke, wichtig ist auch im Blick zu behalten, es hängt immer davon ab, in was für einer gesellschaftlichen Bezugsgruppe ich selber unterwegs bin, welche gesellschaftlichen Einschätzungen und Bewertungen ich habe und welche Wahrnehmung ich teile bzw. nicht wahrhaben möchte. Mhm. Und dann holt mich irgendwann mal das Thema Vorurteil einfach ein und dann entsteht wieder die Scham. Und die Scham entsteht auch, im Grunde genommen, ich will diesen Teil der Wahrnehmung in mir selber nicht an mich heranlassen. Mhm. Weil diese Teile meiner Person natürlich scheinbar in eklatantem Widerspruch zu dem stehen, was ich eigentlich meine zu sein. Also klassisch, ich will was nicht wahrhaben. Und es entspricht natürlich damit auch nicht meiner Idealvorstellung von mir selber. Mhm. Und deswegen wird man psychologisch gesagt, diese Thematik gerne verdrängt.
Ja.
Wir beginnen dann abzuspalten, um das Gesicht vor unserer eigenen Idealvorstellung von uns wahren zu können. Mhm. Und dieses Scham entzündet sich dann in dem nächsten Schritt, das kann so sein, das muss nicht so sein, auch im weiteren Sinne an der Differenz zwischen dem Ich und den Erwartungen der anderen, nämlich der Bezugsgruppe, mit der ich konkret in der Regel verbunden bin. Mhm. Und mir fällt es auf, oftmals in der Arbeit, dass besonders Gruppen, die sich oftmals als eher progressiv oder offen bezeichnen würden, tauchen die Themen beim Thema Diskriminierung, Rassismus und Gerechtigkeit sehr oft auf. Mhm. Also wenn ich dann etwas provokativ frage oder sage, ja, ich habe auch rassistische Anteile in mir oder ich habe auch Vorteile in mir, dann kommt reflexartig eine gewisse Abwehrhaltung, das ist gar nicht böse gemeint, aber man merkt, aha, mein Gegenüber vielleicht auch, aber er kann sich's noch nicht zugestehen. Ja. Und um da weiterzukommen, mache ich unter anderem eben die Anti-Bias-Arbeit.
Ich würde behaupten, dass die neue Generation, und vielleicht versuchen das viele Generationen, aber dass dieser rechte Kampfbegriff Political Correctness, also schon auch eine Sensibilisierung, gerade bei jüngeren Menschen, zumindest in Deutschland, auch stattfindet. Also die Bemühung, möglichst diskriminierungsfrei sich zu artikulieren, zu handeln. Mhm. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, ich glaube, es hat sich da deutlich was verändert. Das sehe ich auch. Also ich sehe jüngere Menschen mit einem entsprechenden offenen Herzen, mit einem gewissen Bildungshintergrund sehr wohl, sehr sensibilisiert mit der Thematik umzugehen. Allerdings fehlt da trotzdem der Anteil der Eigenreflexion in der Tiefe, weil es wird nämlich dann nicht mehr bequem. Mhm. Ja, es ist oft werteinduziert oder es ist, sage ich mal, intellektuell bearbeitet, kann dann manchmal auch zu einem gewissen moralischen Rigorismus führen. Das ist aber nicht nur bezogen auf das Thema. Ich denke, das ist auch einfach ein Stück weit lebensaltersabhängig. Mir ist wichtig, und ich glaube, dann kommen wir auch weiter an der Thematik, wir müssen das Thema entmoralisieren. Mhm. Weil erst dann, wenn ich auch so eine Regung in mir habe, wo ich merke, oh, so habe ich es ja noch gar nicht gedacht, dass ich auch die Anteile habe. Und wenn ich dann ständig mit einer moralischen Bewertung durch andere bei diesem Erkundungsprozess rechnen muss, dann kann ich nicht auch zu den Anteilen in mir stehen, die im Moment noch äußerst ambivalent sind oder die, wo ich selber manchmal auch Angst einfach davor habe.
Mhm. Also würden Sie sagen, das wäre nämlich die nächste Frage, wie gehen wir mit dieser Ambivalenz um? Mhm. Also Sie hatten bereits gesagt, wir alle haben Vorurteile in uns, die sind erlernt. Mhm. Aber andererseits wollen wir dieses Selbstbild von uns als vorurteilsfrei erhalten oder aufbauen. Mhm. Also wie gehen wir mit der Ambivalenz um? Ist es tatsächlich die Reflexion, würden Sie sagen?
Mhm. Also eine Möglichkeit ist, ich glaube, das ist die Grundlage, erstmal diese Ambivalenz wahrnehmen und sich der einfach stellen.
Auch wenn es unbequem ist.
Ich denke, wenn es gelingt, dass wir uns dem Thema öffnen und bereit sind, eben damit verbundene Gefühle und Erfahrungen in uns anzunehmen, sich dem zu stellen und da einfach mehr mit uns in Erfahrung zu bringen, das ist der nächste Schritt. Ehrlichkeit, Offenheit und Mut sind dafür nötig. Und keine Angst vor sich selbst. Mhm. Der Wunsch nach Selbstreflexion ist dafür eine grundlegende und wesentliche Voraussetzung. Wenn ich selbst spüre, dass ich da noch an der einen oder anderen Stelle Verwerfungen erlebe, dann kann ich lernen, einen für mich passenden und reflektierten Umgang damit zu finden. Vor dem Hintergrund, und da komme ich jetzt wieder auf die konkrete Arbeit, der dann erarbeiteten Erfahrungen, kann und muss dann auch gesellschaftliche und strukturelle Rahmenbedingungen betrachtet werden. Und es wird dann in diesem Schritt zwangsläufig dazu kommen, dass es dort in unterschiedlicher Intensität Machtasymmetrien sind, die einer gerechten Teilhabe ganz unterschiedlicher Menschen und gesellschaftlichen Gruppen entgegenstehen. Mhm. Also dieser Weg über die Eigenerfahrung, das Zugeständnis, den Blick weiten und von der Basis Arbeit Veränderungsprozesse initiieren.
Das klingt ja noch relativ abstrakt. Also wie geht man denn an dieses Reflektieren ran? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel? Wie kann ich dann anfangen zu reflektieren und gegen meine eigenen Vorurteile anarbeiten, nachdem ich sie auch wahrgenommen habe?
Also ich schließe noch mal an das an, was ich gerade schon gesagt habe. Es ist aus meiner Sicht ein genaues Hinspüren erforderlich mit der nötigen Sensibilität. Mhm. Erste konkrete Schritte können zum Beispiel sein, dass ich einfach mal für mich selber sammle, wann und in welchen Situationen ich zu welchen Vorurteilen neige. Ja? Die begegnen Ihnen und mir nämlich ständig. Bin mir sicher, wenn Sie hier durch die Platzgasse laufen oder am Wochenmarkt, ploppen immer wieder bei bestimmten Eindrücken, in bestimmten Konstellationen, bestimmten Themen vorurteilsbehafteter Art in uns auf. Das wäre so ein erster Schritt. Und wenn ich dann zum Beispiel die Chance habe, ein Anti-Bias-Seminar zu besuchen und ich Interesse daran habe, dann wird sich das aus meiner Sicht sehr lohnen, weil der Aha-Effekt, der entsteht, ist wirklich fulminant. Mhm. Wenn das aber nicht so weit geht, gibt es noch ein paar kleine Tipps, die man für sich selber ausprobieren kann. Da gibt es zum Beispiel die Methode der sogenannten Individuation. Das bedeutet, das, was wir normalerweise machen, dass wir, um uns schneller zu orientieren in unserer Umwelt, wir praktisch Kategorien bilden, also Alter, Geschlecht, Beruf, Ethnie und vieles mehr. Und damit praktisch bestimmte Eigenschaften diesen jeweiligen Kategorien zuordnen, können wir auch sagen, dass wir es umstellen und dass wir sagen, wir verlassen, obwohl wir das wissen, dass wir kategorisieren und Stereotypen bilden, wir verlassen diese Sichtweise, gehen in die Metaebene, also in die Blickwinkel von oben und schauen uns jetzt die individuellen Attribute von Personen an. Ja? Und stellen das bewusst in den Vordergrund. Das bedarf einiger Übung, aber Beispiel jetzt, ist der beruflich ähnlich orientiert wie ich? An was hat der Spaß? Wo fährt er denn in Urlaub hin? Ja, oder geht er genauso gern ins Fußballstadion wie ich? Und in dem Moment, wo diese schrittweise Einordnung sich verändert über die individuellen Merkmale meines Gegenübers, dann gelingt es zunehmend, diese Brille der Kategorisierung, die wir einfach aufhaben, ein Stück weit hintanzustellen. Und es ist in der Forschung, es gibt dazu eine sehr empirische Forschung dazu, wo das auch im Grunde genommen bewiesen ist. Man weiß, dass durch dieses Vorgehen, also das ist jetzt nur ganz verkürzt gesagt, Vorurteile und Konflikte zwischen Gruppen verringert werden. Und dazugehörig ist, je mehr es gelingt, Gruppenmitglieder, also einer zum Beispiel anders definierten Gruppe, als Einzelpersonen zu sehen, desto weniger wichtig ist die Gruppenzugehörigkeit. Eine weitere Variante, das wäre auch gut zu machen, sage ich jetzt mal, dass ich einfach in die Perspektive meines Gegenübers schlüpfe und damit automatisierte Stereotype, die ich habe, ein Stück weit wenigstens vermeide.
So ein bisschen nachfühlen.
Genau. Mhm. Und das ist im Grunde genommen so eine aktive und bewusste Auseinandersetzung mit der Perspektive der anderen. Und das bedeutet, je öfter ich das tue, desto weniger werden diese unbewussten Stereotypen, Denkprozesse, die ich natürlich habe, weniger tragend.
Ja.
Und das Dritte wäre, und damit käme ich dann bei diesem Punkt, bündeln wir es zusammen, wäre, dass man Erkenntnisse der sogenannten Kontakttheorie nutzt. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Vorurteile und diskriminierendes Verhalten oder ich sage es jetzt mal im Vorfeld vielleicht abneigende Haltung gegen einer Gruppe von anders definierten sich vermindern, wenn wir mit einzelnen Vertretern dieser Gruppe oder auch mit der ganzen Gruppe regelmäßig in Kontakt sind. Also die Interaktion mit Mitgliedern einer anders definierten Gruppe reicht tatsächlich aus, um automatische Stereotype gegenüber der gesamten Personengruppe zu vermindern.
Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, wenn wir all diese Ratschläge oder Ansätze beherzigen, ist es denn überhaupt möglich, die Vorurteile loszuwerden?
Nein, gänzlich wird es nicht gelingen. Mhm. Dazu sind sie in der Regel einfach zu fest verankert. Die Entstehung von diesen Kategorisierungen, von denen ich vorhin sprach, beginnt im Grunde genommen mit der frühen Kinderzeit. Und zwar über Prägungen individueller Art, gesellschaftliche Einflüsse und Einflüsse zugehöriger Bezugsgruppe, denen wir in unserer eigenen Sozialisation einfach ausgesetzt waren beziehungsweise immer noch fortwährend ausgesetzt sind. Und wenn wir ehrlich sind, bemerken wir selbst dann, wenn wir offen und sensibel sind und wir tatsächlich im Alltag vorurteilsbewusst unterwegs sein wollen, dass sich an der einen oder anderen Stelle bekannte Vorurteile bei uns selbst melden. Ja. Das ist so. Ja. Mhm. Und es geht eigentlich darum, dass man mit diesen Impulsen umgehen lernt, wann und zu welchem Zeitpunkt die, ich nenne es mal, die Reste des Vorurteils sich in uns bemerkbar machen. Dann aber eben nicht wegducken,
ja,
sondern damit vorurteilsbewusst umgehen.
Andersrum können Vorurteile ja auch gespeist werden, gezielt angestachelt werden, zum Beispiel durch bestimmte politische Gruppen, die polarisieren, oder gebiaste Medienberichterstattung. Welche Gedanken haben Sie dazu?
Ja, das ist so. Und es wird natürlich auch weitlich genutzt. Und natürlich sind Vorurteile idealer Nährboden, die Asymmetrien in dieser Gesellschaft bewusst zu verstärken. Da geht es um Macht. Und die will man über den Weg der Definitionsmacht unter der Zuhilfenahme von Vorurteilsbildungen erringen und dann möglichst verteidigen. Und es war natürlich von jeher schon immer ein probates Mittel, gesellschaftliche Schieflagen weiter zu verstärken und verschiedene gesellschaftliche Akteurinnen gegeneinander aufzubringen und auszuspielen. Propaganda hat sich diesem Vorgehen ja von jeher bedient. Und erschwerend kommt hinzu, dass eigene Blasen bedient werden und bestimmte Milieus gar nicht mehr in konkrete, konstruktive Auseinandersetzungen und durchaus kontroversen Austausch miteinander kommen. Schlicht kein Interesse mehr haben, mit anderen Milieus in Kontakt zu kommen. Und die Spaltungstendenzen nehmen in Teilen der Gesellschaft sicher zu, aber ich wäre vorsichtig mit der Behauptung, dass die lauten und vernehmbaren tatsächlich immer gängige Mehrheitsmeinungen abbilden. Sicher ist aber das Thema der zu oft schweigenden Mehrheit in unserer Gesellschaft im Blick zu behalten. Die Methode steter Tropfen höhlt den Stein ist allerdings eine Strategie, mit der versucht wird, so viele gesellschaftliche Themen wie möglich zu besetzen, um gesellschaftliche Anschlussfähigkeit zu erreichen, in der Regel von Populisten. Und das ist natürlich eine Situation, die wir als Gesellschaft immer wieder in den Fokus nehmen und darauf reagieren müssen.
Ja.
Wenn es gelingt, mit Menschen unterschiedlicher, auch zunächst mehrheitlich abweichender Meinung ins Gespräch zu kommen, wenn es dann weiter gelingt, gesellschaftliche Schieflagen in puncto Teilhabe anzugehen, dann ist es die beste vorbeugende Arbeit, um auch mit den beschriebenen Herausforderungen umgehen zu lernen. Mhm. Im Grunde genommen ist es in der Situation erforderlich, dass wir in der Lage sind, in heterogenen Gruppen, also in unterschiedlichen Gruppen, gemeinsam Probleme zu lösen. Mhm. Und das ist jeweils politisch einzufordern und vor allen Dingen durch Verantwortungsträger vorzuleben.
Wir hatten vor ein paar Wochen eine Person von Exit Deutschland, die RechtsextremistInnen beim Ausstieg aus der rechten Szene hilft. Und da ging es schon auch darum, dass einige RechtsextremistInnen einfach schon in der Kindheit radikalisiert wurden. Mhm. Welche Rolle spielen denn heranwachsende Kinder im Umgang mit Vorurteilen?
Ja, vielleicht nochmal grundsätzlicher Natur, um das nochmal anzugucken. Also Klischees und Vorurteile gegenüber einer sozialen Gruppe sind überall zu finden. Und zwar eben nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Jugendlichen und in gewissem Umfang auch bei Kindern. Es gibt eigentlich zu der Thematik seit 80 Jahren eine bestehende empirische Forschung verschiedener Schulen, die sich mit der Entwicklung von Vorurteilen und im Kindes- und Jugendalter beschäftigt haben.
Das ist ja spannend, nämlich wann setzen die ein?
In den 30er Jahren schon.
Ich meine, wann setzen Vorurteile beim Menschen ein?
Also man kann sagen, in der frühen Kindheit. Ach. Also auch Kindergartenkinder haben zum Beispiel schon Vorurteile. Das war im Grunde genommen einer der Ansatzpunkte, warum die zwei Gründerinnen der Anti-Bias-Arbeit überhaupt darauf aufmerksam geworden sind. Die haben festgestellt, im Primärbereich, Kinder haben Vorurteile. Oftmals rassistisch konnotiert, also es ist ja in Amerika entwickelt worden. Und das hat sie hellhörig werden lassen. Und so sind sie praktisch in die Entwicklung dieses Ansatzes gegangen. Also Heranwachsende, ich mache jetzt einen Sprung zwischen Kindheit und Heranwachsenden, sind ja in der Regel mit, also jedenfalls mit Beginn der Pubertät, mit der eigenen Persönlichkeitsbildung beschäftigt. Und natürlich spielt da die jeweilige Peer Group einen wesentlichen Anteil, ob man bestimmten Vorurteilen zugänglich ist oder weniger zugänglich ist. Das kann man aber wiederum nicht per se sagen. Kinder und Jugendliche entwickeln Einstellungen im Einklang mit Bewertungen ihrer jeweiligen sozialen Umgebung. Weshalb neben dem Lernen auch die Konformität mit Normen des sozialen Kontextes, also in Familie, der Schule, im Freundeskreis, wichtig ist. Kinder, die haben einen etwas anderen Zugang noch, lernen sehr schnell, welche Kategorien in der Umwelt verwendet werden und bedeutsam sind. Daraus konstruieren sie Hypothesen, also Annahmen über Eigenschaften einer Fremdgruppe. Und je unklarer dabei für Kinder die Gründe der sozialen Kategorisierung sind, desto größer ist der Spielraum für vorurteilsbehaftete Interpretationen. Das bedeutet, wenn jetzt Eltern zum Beispiel oder wenn regelmäßig gesagt wird, Beispiel jetzt der IS, ja, in einem arabischen Kontext und es wird gesagt, das sind Terroristen, die aus dem arabischen Kontext kommen, dann bleibt im schlimmsten Fall hängen, Terrorismus gleich Kategorie zugeordnet Menschen arabischer Herkunft. Ja? Und je stärker das in einem nahen emotionalen Bezugsfeld vorgelebt wird, desto stärker sind natürlich die Eindrücke, die das Kind mitnimmt. Ja? Bei Jugendlichen sieht der empirische Befund so aus, dass die Gruppe eine entscheidende Rolle spielt bei der Bildung von Normen und sozialen Konventionen. Das variiert auch in der Jugend, nämlich da geht es darum, zunächst Akzeptanz und Status innerhalb der Gruppe der Gleichaltrigen zu bekommen. Und deswegen werden oft Gruppennormen meist rigide eingehalten. Also das merkt man oft dann bei Jugendlichen, die zum Beispiel zu bestimmten sexuellen Orientierungen sich extrem negativ äußern. Da wird also jede Abweichung von dieser Norm im Grunde genommen negativ bewertet, also hinsichtlich auch Kleidungsstilen oder kulturelle Gewohnheiten, ja. Und Andersartigkeit, jetzt nicht bewertend genannt, sondern als Feststellung, an sich eher abgelehnt. Das verändert sich dann aber deutlich zum Ende der Jugend, weil da die Jugendlichen merken, dass im Grunde genommen in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Normen vorhanden sein können und dass diese niemals absolut gelten. Das ist ja im Grunde genommen das, wie ich auch mit Vorurteilen oder mit Veränderungen von Vorurteilen gut umgehen kann. Also dass praktisch Normen immer auch kontextgebunden sind und damit natürlich auch einer gewissen Willkürlichkeit unterliegen. Aber Lehrer, Sozialisationsagenten anderer Art, also in Gruppen, in Kreisen, in Vereinen, in politischen Gruppierungen, haben natürlich einen deutlichen Einfluss drauf, welche Merkmalsdimensionen Kinder nutzen, um ihre soziale Umwelt zu beschreiben und ihre Bedeutung zuzumessen. Also deswegen legt man auch in diesem Bereich natürlich zum Beispiel in der Frühpädagogik sehr viel Wert darauf, vielfaltsorientiert zu arbeiten oder im Grunde genommen auch so Demokratie leben. Die großen Bundesprogramme arbeiten ja im Grunde auch mit der Zielgruppe von Jugendlichen in unterschiedlichen Altersstufen, aber immer im Grunde genommen an dieser veränderten Wahrnehmungsfähigkeit.
Dazu ist ja interessant, auch aus Ihrer Berufspraxis, wie dringt man denn Ihrer Erfahrung nach am besten zu Menschen vor? Also sind es tatsächlich Gruppendynamiken, die verstärkend wirken oder Individualaktionen, ich weiß nicht?
Also wenn ich jetzt mal so, wie ich arbeite, darüber kurz berichte. Mein Eindruck ist, indem man Menschen mit anderen Zugängen als nur über den Intellekt zu erreichen versucht. Das ist das Zentrale. Deswegen ist in der Anti-Bias-Arbeit es auch so, dass im Grunde genommen der Themenkomplex Diskriminierung immer mit der jeweils eigenen Erfahrung beginnt. Ganz praktisch und nicht theoretisch. Ein zentraler Aspekt dabei ist, dass der Einbezug der eigenen Erfahrung eben nicht nur unter dem Gesichtswinkel Diskriminierung, also allgemein angeguckt wird, sondern wo habe ich das selber erlebt, diskriminiert worden zu sein? Oder, und das ist weit unangenehmer, wo habe ich selber diskriminiert? Und diese Formate sind so aufgesetzt, dass es im Grunde genommen, ich hatte das vorhin schon gesagt, wir müssen es entmoralisieren, dass man in diesen Seminaren oder in dieser Arbeit einen beschuldigungsfreien Raum eröffnet, wo jemand das mitteilen kann einer Gruppe. Das setzt natürlich auch ein enormes Vertrauen voraus. Interessant ist aber, dass so ein Vertrauen teilweise auch, wenn das Gruppensetting stimmt, sehr schnell entstehen kann. Damit soll im Grunde genommen die Empathie ermöglicht werden und eben, dass jemand wirklich was äußern kann, ohne unmittelbar eine Schuldzuweisung zu erfahren. Weil eben ja alle von diesen Anteilen sprechen. Mhm. Und im Grunde genommen können dann diese Seminare natürlich auch Menschen tief berühren, aufrütteln und uns selber natürlich in einer guten Weise auch sehr verwirren. Also heißt, sie können starke Gefühle herrufen und mit diesen Gefühlen arbeiten wir dann.
Weil Sie den Intellekt angesprochen haben, gibt es eine Korrelation zwischen Bildungsstand oder Intellekt und der Möglichkeit, vorurteilsarm zu leben? Frei haben wir ja gelernt, geht gar nicht. Mhm.
Also ich würde es mal so formulieren. Ich glaube, es hängt immer davon ab, wie ich Themenstellungen vermittle an die jeweilige Zielgruppe. Wenn es jetzt nur über eine intellektuelle Wahrnehmung ging, könnte ich zum Beispiel mit Kindern an der Thematik so gut wie gar nicht arbeiten. Da ist ganz stark erfahrungsorientiertes Lernen oder Leben mit diesen Kindern erforderlich, mit positiven Beispielen. Da bewegt sich das nicht auf der Ebene der Reflexion, sondern auf der Ebene des unmittelbaren Kontaktes, den Kinder dann beispielsweise in der Kita-Gruppe miteinander haben, ja, und damit Prägungen erfahren können.
Oder auch Fiktion, also Bücher,
so Filme. Ist es. Mhm. So ist es. Und es ist, im Grunde genommen ist es auch so, es erleichtert manches, wenn ich einen intellektuellen, ich brauche natürlich eine gewisse Reflexionsfähigkeit als Heranwachsender oder auch als Erwachsener. Aber ich muss nicht, sage ich mal, Vollakademiker sein, um in diese Wahrnehmung hineinzukommen. Ja, also es ist kein Ansatz, der praktisch erforderlich macht, dass ich mich vorher theoretisch mit den Themen beschäftigt habe. Im Gegenteil, es ist eher so, dass manchmal zu viel Intellektualität hinderlich ist bei der unmittelbaren Erfahrung in den Seminaren.
Aus welchem Grund? Also wenn man sich überlegen fühlt oder für super reflektiert hält und aber so eine tiefere Reflexion
nicht. Und im Grunde genommen nicht ins Gefühl kommt.
Mhm. Ja. Ja, was mir auch an bestimmten Gruppen aufgefallen ist, womit ich mich unwohl gefühlt habe, dass sehr viel mit dem Zeigefinger auf andere, die vielleicht weniger sensible Sprache benutzen, gezeigt wurde. Ja. Aber dann auch so die Unfehlbarkeit so ein bisschen angenommen wurde von der eigenen Person.
Ja, und das ist eben genau dieses Problem, was ich versucht habe vorhin anzudeuten. Mhm. Wenn man mit bestimmten Gruppen, mit einer bestimmten Zusammensetzung arbeitet, wo dieses Verhaltensmuster stark ist, ja, oder auch der ideologische Überbau. Mhm. Es ist zunächst mal nichts gegen diesen Überbau zu sagen, aber der behindert und er lädt im Grunde genommen Verhaltensweisen emotional auf und interessanterweise sind es oft diejenigen Leute, die genau diese Verhaltensweisen anderen zum Vorwurf machen. Mhm. Ja, oder sagen, schaut euch die Populisten an, aber gar nicht merken, wie sie mit durchaus gutem und ehrbarem Vorsatz die Thematik in eine Richtung manövrieren, die im Grunde genommen der Weiterentwicklung entgegenstehen. Mhm. Es hat nämlich dann keiner mehr Lust, auch zu sagen, ja, ich habe auch schon diskriminiert und das war nicht okay und ich bin selber diskriminiert worden und jetzt verstehe ich mal, wie es jemandem geht, wie sich das anfühlt und das ist ja im Grunde genommen das Ziel der Arbeit.
Ja, aber also dennoch ist es natürlich wichtig, die Diskurse anzustoßen und auch gegen diese Instrumentalisierung von Vorurteilen vorgehen, weil es eben zur Marginalisierung bis hin zur Gefährdung von Gruppen führen kann. Wie kann man denn als weniger von Vorurteilen belasteter Mensch eine gute Allianz für eben solche belasteten Menschen sein?
Ja. Ja, indem man sich im Grunde genommen ihnen zur Seite stellt, als ersten Schritt. Also, dass man sich für Teilhabe in einem gleichberechtigteren Miteinander einsetzt. Und im Grunde genommen ist es ja auch so, viele soziale und politische Initiativen, die sich zum Beispiel für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen, für mehr Barrierefreiheit, für Antidiskriminierung in verschiedenen gesellschaftlichen und sozialräumlichen Zusammenhängen, geben ja Beispiele, wie das gehen kann. Es gibt ja auch hier in der Bürgergesellschaft von Ulm genug Institutionen, die sich im Grunde genommen da auf dem Weg befinden. Und indem man die bewusste und behutsame Weiterentwicklung organisationaler Strukturen in öffentlichen Institutionen und Verwaltungen durch Mitarbeitende und Verantwortungsträgerinnen voranbringt. Also indem man praktisch Wirkräume, will ich es mal nennen, für Teilhabe und Gerechtigkeit entwickelt peu à peu und wirklich kleinteilig, kleine Schritte, auch wirklich sich Zeit lassen, auch persönliche Entwicklung und organisationale Entwicklung benötigt Zeit.
Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn da bei der Diakonie? Also haben Sie bestimmte Programme, die Sie anbieten können?
Ja, also bei mir ist es so, ich mache halt, dadurch, dass ich verschiedene Fortbildungen in der Thematik habe, ich kann Anti-Bias-Arbeit anbieten. Ich habe ein Format entwickelt, wo es zum Thema Diskriminierung und Rassismus geht. Wohlgemerkt mit einem weißen Trainer-Hintergrund. Ja. Es ist nochmal was anderes, wenn ich mit BIPOC da arbeiten will oder wenn ich gemischte Gruppen habe, da muss man ein anderes Vorgehen wählen.
BIPOC und, müssen wir vielleicht kurz noch erklären.
Black People, Indigenous People of Color. Genau, also so diese Selbstbeschreibung, schwarz sein, aber als politischer Begriff und nicht als Definition einer Hautfarbe. Ja. Und eben klassisch durch meine Formate, die ich versuche, auch im Bereich interkulturelle Orientierung zu vermitteln. Also immer wieder Selbsterfahrungsansätze in konkreten Übungen mit Auswertungen. Und in den Auswertungen wird dann den Teilnehmern doch sehr schnell deutlich. Also, und das kann auch Freude machen. Mhm. Das ist nicht nur ein Erschrecken da, sondern auch Freude, man zu merken, boah, da bin ich ja jetzt richtig reingetreten. Das hätte ich ja nie vermutet, dass mir das mal so geht. Und das sind so Nachhaltigkeitsentwicklungen und das wird ergänzt praktisch durch theoretische Inputs miteinander.
Ansonsten kann ich noch das Buch von Tupoka Ogette, Exit Racism, empfehlen, auch von einer schwarzen Autorin. Das ist so eine Art Mitmachbuch, wo man auch schrittweise in sich gehen kann, auch von den Erfahrungen von anderen Menschen, die im Prozess der vorurteilsfreieren Alltagskultur sind sozusagen, lernen kann oder zehren kann. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, Herr Knöpfe, dass Sie da waren für das spannende Gespräch zu Anti-Bias und Vorurteilsarmut immerhin. Das war eine weitere Folge der Podcast-Reihe Internationale Stadt Ulm hier bei Radio Free FM. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, dann zum Thema Klischee. Damit können wir gleich anschließen an das Thema heute. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Ich freue mich drauf. Ciao.
Vielen Dank.
Danke auch.